Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Jawohl, schön, dass ihr da seid. Hier seid ihr genau richtig, wenn ihr wissen wollt, was in dieser Woche in Castrop-Rauxel passiert ist. Einigen Themen widmen wir uns heute wieder besonders ausführlich, und zwar einem Fall, in dem ein 78-Jähriger 24.000 Euro an Online-Betrüger verloren hat. Außerdem schauen wir auf steigende Spritkosten und die Frage, wie Pflegedienste und andere Betriebe damit umgehen. Und im Sport reden wir über die überraschenden Entwicklungen bei Viktoria Eckern und ein Castroper Fußballtalent, das denselben Preis abgeräumt hat wie der Kollege Leon Goretzka vor einigen Jahren. Bevor wir auf diese neuen Themen schauen, noch kurz zu einer Hörerfrage aus den Spotify-Kommentaren. Da haben wir uns sehr gefreut. Fudi Röller, ein Mann mit einem wunderschönen Namen, der mich an jemanden erinnert, ich kann aber nicht genau sagen, wen, hat uns in der letzten Folge gefragt, warum im Stadtgebiet im Moment eigentlich so heftig gerodet wird. Wir hatten ja über die Rodung am Emscher-Ufer gesprochen. Und es stimmt, an vielen Orten im Stadtgebiet ist es zu Rodung oder Fällung gekommen. Das hat vor allem mit dem Zeitpunkt zu tun. Man darf das nämlich nur bis Ende Februar machen, denn von März bis September gilt die Schutzzeit. In dieser Zeit sollen vor allem Vögel beim Nestbau und beim Brüten nicht gestört werden. Deshalb dürfen dann grundsätzlich keine Bäume mehr gefällt werden. Und vor Beginn dieser Schutzzeit ist nochmal alles gemacht worden, was aus Sicht der Verantwortlichen nötig war. Zum Beispiel sind einige Bäume krank wegen Trockenheit, Sturmschäden oder Pilzbefall. Da hat der EUV an verschiedenen Stellen einiges gefällt. Außerdem gibt es ganz praktische Gründe, nicht nur, dass die Emscher-Genossenschaft ja an der Emscher da arbeiten will, sondern zum Beispiel gibt es auch Regenrückhaltebecken, wo Rückschnitte nötig waren, damit das Rückhaltevolumen da erhalten bleiben kann und alles einwandfrei funktioniert. Und zum Beispiel in Pöppinghausen gibt es ja das Umspannwerkprojekt, der Ausbau des Umspannwerks am Rhein-Herne-Kanal. Da wird eine alte Trasse wieder in Betrieb genommen, die durch den Pöppinghauser Wald führt, die musste freigeschnitten werden. Und dass das nicht überall ankommt, ist klar. Und man sieht es besonders gut in Pöppinghausen. Da gibt es ja die Situation, dass auf einem privaten Grundstück Anwohner seit längerem verhindern, dass eine alte Buche gefällt wird. Amprion hatte zuletzt gesagt, man prüfe jetzt rechtlich, wie es dort weitergeht. Bevor wir zu den Hauptthemen kommen, die ich angekündigt habe, gibt es jetzt erstmal die Kurznachrichten. Mein Name ist Theve Schäfer und das ist der Podcast. Bootsbrand. Die Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Bootsbrand nach Pöppinghausen ausgerückt. Am Ringelrotweg stand auf dem Gelände des AMC Pöppinghausen eine Yacht mit rund 10 Metern Länge in Flammen. Gemeldet wurde der Brand am Nachmittag gegen 15 Uhr, nachdem viele Anrufer eine deutliche Rauchsäule gesehen hatten. Vor Ort stellte sich dann raus, dass das Boot an Land aufgebockt war. Genau das machte die Löscharbeiten besonders schwierig. Wegen der starken Hitze und der erhöhten Position konnten die Einsatzkräfte nicht ohne weiteres direkt an das Boot ran. Deshalb kam unter anderem ein Drehleiter zum Einsatz. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Brandursache ist noch unklar und die Polizei ermittelt. Platzmangel. Bei den Kitas bleibt die Lage in Castrop-Rauxel angespannt. Im laufenden Kita-Jahr 2025-26 fehlen stadtweit 255 Plätze für Kinder über 3 Jahren. Besonders betroffen ist weiter der Norden mit Henrichenburg, Eckern, Habinghorst und Pöppinghausen. Da fehlen alleine schon 230 Plätze. Das zeigt der neue Kita-Bedarfsplan, der jetzt vorgestellt wurde. Viele Einrichtungen arbeiten deswegen mit Überbelegung, um das System stabil zu halten. Das hilft kurzfristig, belastet aber das ohnehin knappe Personal. Für das kommende Kita-Jahr rechnen die Planer mit einer leichten Verbesserung, aber auch 2026-27 sollen noch 125 Ü3-Plätze fehlen. Erst danach soll sich die Lage spürbar beruhigen, hauptsächlich wegen rückläufiger Geburtenzahlen. Und dann kippt das System, sodass es dann irgendwann mehr Plätze gibt als Kinder theoretisch. So ist auf jeden Fall die Vorausberechnung. Gleichzeitig laufen mehrere Bauprojekte weiter oder sind geplant. Zum Beispiel die Kita im Bärenbruchviertel, die sich ja verzögert hat und jetzt so gegen Ende oder Sommer 27 bis Anfang 28 irgendwann an den Start gehen soll, wenn man Anfang 28 halten kann, dann heißt das von der Stadt, sei man jetzt schon zufrieden, nachdem es da mehrere Investorenwechsel und auch einen Trägerwechsel gegeben hat. Jetzt ist die Caritas der zuständige Träger. Alte Kita-Gebäude sollen auf den Prüfstand gestellt werden. Man muss jetzt sehr differenziert schauen, wo man noch neue Plätze schafft und wo man jetzt schon mit dem Platzmanagement beginnt, sodass dann Angebot und Nachfrage weiterhin übereinstimmen, auch wenn die rückläufigen Geburtenzahlen sich dann so richtig auswirken. Wildschweine. In Oberkastrop sind am Wochenende zwei Wildschweine gesichtet worden. Eine Anwohnerin beschreibt die Tiere als nicht aggressiv, aber neugierig. Ein Jäger hat das für uns eingeordnet. Er sagt, dass das eher ungewöhnlich sei, weil in Castrop-Rauxel eben viele Verkehrsachsen die Stadt umgeben und Wildschweine nicht einfach mal so bis in den städtischen Bereich gelangen. Möglich sei es aber, dass die Tiere aus angrenzenden Waldgebieten zugewandert sind und vielleicht durch den Verkehr oder durch Hunde oder sowas aufgeschreckt worden seien. Grundsätzlich bestehe kein Anlass zu Panik. Wer Wildschwein begegnen sollte, ruhig bleiben, Abstand halten und die Tiere nicht bedrängen. Wichtig ist auch, sie keinesfalls zu füttern und keine Essensreste in der Natur liegen zu lassen. Weitere Sichtungen sollen an Förster oder Jäger gemeldet werden und Hunde vorsichtshalber an der Leine laufen. Apotheken. Viele Apotheken bleiben am Montag, 23. März, geschlossen, auch in Castrop-Rauxel. Hintergrund ist ein bundesweiter Protesttag für bessere Bezahlung und eine bessere wirtschaftliche Lage der Apotheken. Nach Angaben des Apothekerverbands ist das Honorar für verschreibungspflichtige Medikamente seit 13 Jahren nicht erhöht worden, während die Kosten zum Beispiel fürs Personal deutlich gestiegen sind. Der Castropper Kreisvertrauensapotheker Klaus Ehrensberger sagt dazu, ohne Mitarbeitende könne eben keine Apotheke geführt werden. In Castrop-Rauxel soll an dem Tag nur eine Notdienstapotheke die Versorgung übernehmen, und zwar die Pallas Apotheke am Hangweg 19 im Dorf Rauxel. Wer regelmäßig Medikamente braucht, sollte sich deshalb möglichst vorher oder direkt danach darum kümmern. Mit dem Protest wollen die Apotheken bundesweit Druck auf die Politik ausüben. Konzert. Ein besonderes Konzert gibt's am heutigen Freitag, wenn dieser Podcast erscheint, in der Lutherkirche. Der Jazzchor Freiburg kommt mit seinem Programm Sacred nach Castrop-Rauxel und widmet den Abend seiner verstorbenen Sopranistin Pauline Hünnemeyer. Die gebürtige Castrop-Rauxlerin war Mitglied des Chors und starb im Juni 2024 bei einem tragischen Unfall in den österreichischen Alpen. Das Konzert hat deshalb für viele Menschen hier vor Ort eine besondere emotionale Bedeutung. Ein zentrales Stück des Abends ist das Lied One of Us, das Pauline kurz vor ihrem Tod noch mit dem Chorleiter für ein Plattenprojekt eingesungen hatte. Rund 300 der etwa 400 Plätze sollen schon vergeben sein. Karten kosten 15 Euro und es soll noch welche geben. Bei der Castropper Leselust oder dann direkt an der Abendkasse. Für mein erstes Hauptthema ist Jonas Weiland zu mir ins Studio gekommen. Herzlich willkommen.
Hi.
24.000 Euro, Jonas, das ist eine Menge Geld. Für ein Volo wie dich ist das fast ein Monatsgehalt, oder?
Ja, ein bisschen mehr sogar.
Diesen Betrag hat ein Castrop-Rauxler verloren an Online-Betrüger. Jonas, wie kann sowas passieren?
Jo, der Mann ist ganz klassisch auf eine Online-Masche reingefallen. Der ist bei einer Website auf eine Werbeanzeige gestoßen. Da haben prominente Gesichter, ich glaube, es war irgendwie Günther Jauch in der KI-Version dafür geworben, dass man doch in eine augenscheinlich seriöse Krypto-Währung irgendwie investieren sollte, und dann zahlt sich der Gewinn auf jeden Fall aus.
Und er hat es einfach geglaubt oder wie?
Ja, die Sache ist, auf der Website gab es wohl ein Video, das auch mit KI erstellt wurde, wo eben diese ganze Funktionsweise in einem Interview mit Günther ja auch erklärt worden ist.
Krass.
Und das wirkte dann für den Mann seriös, sodass er sich dann entschieden hat, diese 250 Euro, die wohl als Startkapital da irgendwie angegeben wurden, dann tatsächlich auch überwiesen hat.
78 Jahre ist der Mann alt. Wann hat er denn gecheckt, dass das keine gute Idee war? In welchem Moment?
Also das hat ganz schön lange gedauert. Er hat mir erzählt, dass er im Februar letzten Jahres damit angefangen hat und erst im August ist es aufgefallen. Das heißt, er hat echt über Monate immer so eine kleine Summe überwiesen, bis dann wirklich 24.000 Euro einfach weg waren. Und aufgefallen ist es ihm dann, als die Bank ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass da irgendwie auffällige Verhaltensweisen oder Überweisungen eben ins Ausland gingen, die mit seinem Konto in Verbindung standen.
Und das Geld ist wahrscheinlich komplett weg, ne? Das kriegst du nicht mehr wieder.
Nee, Geld ist komplett futsch.
Ich hatte neulich einen Fall, da hat jemand 1.200 Euro ungefähr verloren. Da hatte die Lebensgefährtin auf irgendwelche Links geklickt und er soll dann auch einen Push bekommen haben über die TAN-App. Und er hat den aber nirgendwo eingegeben, sagt er, und das Geld sei trotzdem abgebucht worden. Das floss dann auch in ausländische Konten, die mit Fake Personalausweisen oder so von verschiedenen Nationalitäten mit Alias Personen irgendwie angelegt waren und die waren dann schon gar nicht mehr existent, diese Konten. Ne? Also so schnell kann das wirklich gehen. Wie blickt er jetzt darauf zurück? Macht er sich selbst Vorwürfe oder ja, wie geht's dem Mann? Und warum spricht er jetzt vor allem auch mit öffentlich darüber?
Ja, die Sache ist, für die Berichterstattung möchte er anonym bleiben. Das ist schon so, also ein bisschen Charme ist da, glaube ich, immer noch bei. Man hat auch gemerkt im Gespräch selber, er war so sehr kleinlaut, er die Summe zu nennen, wie das Ganze abgelaufen ist, das wirklich alles klar einmal so auf den Tisch zu legen, fiel ihm, glaube ich, schon sehr schwer. Man hat aber auch gemerkt, ihm war es unglaublich wichtig, dass einfach ja mehr Leute darauf aufmerksam werden. Also er möchte da auf jeden Fall jetzt ein Bewusstsein für schaffen. Ich glaube, so schnell fällt er auch nicht mehr rein. Er hat mir, glaube ich, auch 5-mal gesagt, dass er jetzt auf jeden Fall jedem misstraut, der ihm irgendwas irgendwie anbieten möchte. Mhm. Selbst jetzt auch, wenn ihn Leute in der Stadt ansprechen, ist er wohl ganz misstrauisch. Also das hat, glaube ich, ganz schön viel mit ihm gemacht. Ja.
Ja, die psychische Belastung, die durch sowas entsteht, ist auch immer enorm. Das ist ja nicht nur beschränkt auf sowas, sondern zum Beispiel auch Taschendiebstähle, die in Castrop-Rauxel ja ziemlich angestiegen sind. Da haben wir auch einen Artikel zu gemacht. Wenn dir da so die Geldbörse einmal abgezogen wird, dann als Seniorin, sag ich mal, habe ich jetzt mehrmals gehört, dass die dann auch total ängstlich werden können und dann selbst in der eigenen Wohnung auf einmal sich nicht mehr sicher fühlen, obwohl sie eigentlich draußen beklaut wurden und so.
Ja, also, klar. Das ist ja irgendwo auch die logische Konsequenz, wenn du dir mal überlegst, du bist vielleicht nicht so ganz sicher, was den ganzen Online-Kram angeht. Du weißt nicht unbedingt genau, wie funktioniert eine Website, was kann ich, ne, wem kann ich vertrauen und so. Und gerade mit dem ganzen KI-Ding, das wird, glaube ich, noch ein richtiges Thema. Hinzu kommt halt auch noch, dass so ein bisschen Seriosität eben auch hergestellt wurde. Also der Mann hat probehalber mal versucht, 100 Euro sich auszahlen zu lassen. Das hat funktioniert. Und das hat einfach dazu geführt, dass er dieser Seite weiterhin vertraut hat und eben auch noch viel mehr Geld überwiesen hat.
Also die haben dann so getan, als würde man das alles zurückbekommen und noch mehr und haben dann sogar was überwiesen oder wie?
Ja, genau. Also so eine kleine Summe wurde ausgezahlt und danach dann, um den vollen Gewinn irgendwie freizuschalten, gab es da oder ne, dann haben sie irgendwie gesagt, okay, dann gibt es jetzt irgendwie Probleme mit den Gebühren und er muss da noch was überweisen, damit das bearbeitet wird und so. Also es war so ein richtiger, ja, so eine richtige Lawine an Überweisungen.
Das ist wirklich kein Trick schäbig genug, ne?
Nee.
Die Verbraucherzentrale Castrop-Rauxel hat uns ja diesen Kontakt vermittelt anlässlich des
Weltverbrauchertags.
Konnten die denn zu dem Fall noch irgendwas beitragen, außer den ja eigentlich weit verbreiteten Tipps?
Ja, also so wirklich Neues gab es da jetzt eigentlich nicht. Es sind so ein bisschen die Klassiker, ne? Aufpassen, jeden Link kontrollieren, nicht auf alles draufklicken, was irgendwie gut klingt. Ja, dem Mann selber hilft es jetzt natürlich leider nicht mehr. Ich glaube aber für die Warnung war es auf jeden Fall ein ganz gutes Gespräch.
Vor allem das mit diesem KI-Video, ne? Das ist ja so böse einfach,
ja,
nur.
Ja, das ist richtig abgezockt.
Alter. Vor allem, du checkst es ja nicht, ne? Ich selber, ich bin jetzt 27 und bis wir so eine Fortbildung hatten zum Thema KI, habe ich selber auch keine KI benutzt.
Ja.
Ich weiß natürlich, dass es sowas gibt, aber stell mal vor, du bist 60 Jahre älter oder so nochmal, ne?
Ja, klar, oder? Der Umgang ist einfach nicht geübt.
Ey, das ist richtig, richtig krass. Also Leute, gut aufpassen und ja, immer sicher gehen, bevor ihr irgendwas überweist vor allem oder Bankdaten angebt. Ich hoffe, das ist klar. Danke, Jonas.
Gerne.
Wir mussten gerade den Schreibtisch ein bisschen runterfahren, der ist höhenverstellbar und das kann nur eins bedeuten, Laura Grasböck ist bei mir im Studio. Hallo.
Super, danke, hallo.
Laura, die Spritpreise sind durch die Decke gegangen, das hat jeder mitbekommen, aber du hast mal mit ein paar Leuten aus Castrop-Rauxel gesprochen, die beruflich wirklich viel fahren und unterwegs sind und die das halt auch betriebsbedingt total betrifft. Mit wem hast du geredet?
Ich habe mit 4 Betrieben gesprochen, beziehungsweise die haben mit mir gesprochen. Also sonst war es ein bisschen schwierig, auch Leute zu finden, die sich da jetzt, die da jetzt auch wirklich schon was von gemerkt haben. Weil man muss natürlich dazu sagen, viele haben so eine Tankkarte. Das heißt, die merken das erst richtig im nächsten Monat, wie teuer es jetzt geworden ist. Also mit wem ich gesprochen habe, ist zum einen mit Claudia Herbst vom Pflegedienst Herbstzeit hier in Castrop. Und die hat mir erzählt, die haben im Monat, die haben 14 Fahrzeuge, also da kommt auf jeden Fall eine Menge Benzin zusammen.
Was fahren die so an Kilometern im Jahr?
Im Jahr ist schwierig. Also die haben gesagt, die fahren pro Woche schon so 5000 Kilometer. Also das kann man sich ja hochrechnen. Das zahlen im Monat so knapp 2000 Euro bis jetzt. Haben jetzt aber von der Abrechnung auch noch nichts gemerkt, aber die schätzen so, dass die jetzt 10-20% mehr zahlen müssen.
Also die Abrechnung ist einfach noch nicht da.
Genau, die kommt jetzt erst, weil die immer dann praktisch bei ihrer Tankstelle des Vertrauens sozusagen, haben die so eine Tankkarte und tanken dann und zahlen das aber immer erst dann am Ende des Monats.
Okay, man weiß ja nicht, wie lange das jetzt so bleibt mit den über 2 Euro zum Teil an der Tankstelle pro Liter. Wie denken die jetzt darüber nach, wenn das länger so bleibt? Muss man dann vielleicht die Anfahrtspauschalen erhöhen oder sowas? Spürt der Kunde vielleicht sogar was davon?
Ja, davon bin ich tatsächlich auch erstmal ausgegangen. Also ich dachte jetzt auch, dass die dann ihre Anfahrtspauschale halt einfach erhöhen müssen, um dann auch ihre Kosten zu decken. Aber Claudia Herbst hat mir erzählt, dass, also sie hat das so extrem betont und hat dann gesagt, ich möchte nie, dass meine Kunden merken, dass was teurer geworden ist. Das heißt, bei denen ändert sich gar nichts für die Kunden. Das bedeutet einfach nur, die tragen ihre Kosten selber, die sie jetzt dazu bekommen haben.
Also man möchte das natürlich nicht. Dennoch wurde es in der Vergangenheit bei ähnlichen Situationen schon öfter diskutiert, zumindest dass Anfahrtspauschalen bei anderen Pflegediensten auch angehoben werden müssten, muss man dazu sagen. Aber die haben so richtig gesagt, nee, auf keinen Fall, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die war da, die hat das mehrfach betont. Also die hat gesagt, das ist nicht der Grund, warum ich einen Pflegedienst aufgemacht habe. Sie möchte nicht, dass irgendwas bei den Kunden ankommt. Und sie hat natürlich auch gesagt, die haben den Luxus, dass sie Rücklagen haben, die sie dafür nutzen können. Und das hat halt nicht jeder Pflegedienst.
Ja, richtig. Und du hast aber noch mit weiteren Fahrdiensten auch gesprochen, oder?
Ja, genau. Also zum einen mit einem Taxiunternehmen habe ich mal kurz gesprochen. Mhm. Der hat mir auch gesagt, also noch merkt er nicht so viel davon. Er hat mir gesagt, die Preise sind ja noch relativ frisch. Das heißt, für die Taxiunternehmen ist das natürlich auch ein Problem. Die haben, deren Preise sind über Tarife festgelegt. Das heißt, regional. Das heißt, die können jetzt nicht einfach ihre Taxifahrt da teurer machen. Mhm. Nur wenn die Preise wirklich auch langfristig so bleiben würden, würde sich dann auch was ändern und man müsste dann in neue Tarifverhandlungen gehen. Aber der Betreiber vom Flex-Taxi hat jetzt gesagt, für ihn ist das noch tragbar, aber auf Dauer könne so keiner wirklich überleben.
Also aus Kundensicht bleibt erstmal alles beim Alten. Die Pauschalen wurden jetzt da auch noch nicht erhöht.
Genau, und genauso ist es auch noch bei einem anderen Fahrdienst. Ich habe noch mit einem Krankenfahrdienst Navi gesprochen und die Pauschale wird auch von der Krankenkasse übernommen. Ja, aber die Krankenkasse erhöht das jetzt auch nicht automatisch, wenn da Schwankungen in den Benzinpreisen sind. Das heißt, die tragen das jetzt auch erstmal selber.
Unsere Kollegin Katja war ja letzte Woche oder vor 2 Wochen auch, als gerade die Preise hochgegangen sind, an den Tankstellen, hat mit einem LKW-Fahrer, glaube ich, gesprochen von der Spedition. Der sagte auch, also wenn du da so einen LKW-Tank voll machst und dann auf die Preisanzeige guckst, da kriegst du schon große Augen, ne? Also wie sich das dann langfristig weiterentwickeln wird, sollten die Preise so bleiben. Habt ihr darüber auch gesprochen?
Ja, also wie gesagt, nicht so wirklich. Also der Fahrdienst hat gesagt, sie müssen eventuell dann mal ihr Angebot anpassen und das vielleicht ein bisschen verkleinern. Aber Stand jetzt erstmal nichts. Also sie haben jetzt versucht, bei Altenheimen schon mal so Rollstuhlfahrten zusammenzulegen. Aber gut, das funktioniert nur, wenn auch 2 Leute um 10 Uhr abgeholt werden wollen und nicht einer um 10 und einer um 12.
Was in so Krisensituationen ich immer cool finde, ist, dass die Leute, was heißt cool, ne? Aber dass die Leute dann so ihr Verhalten auch so ein bisschen mehr überdenken. Ne? Also ich merke es an mir selber auch. Normalerweise pendel ich fast jeden Tag von Kastrop nach Bochum und jetzt schlafe ich noch öfter als sonst bei meiner Freundin in Herne, weil da der Weg zum Büro kürzer ist zum Beispiel. Oder es gibt ja auch viele, die dann mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen oder so. Hast du auch irgendwie dein Verhalten geändert? Oder?
Also ich muss schon sagen, ich überlege zweimal, ob ich noch den Umweg fahre oder nicht. Also wenn ich dann morgens auf dem Weg zur Arbeit bin und denke, ah, vielleicht könnte ich jetzt schon mal tanken und dann sehe ich die Preise, denke ich mir, ah, vielleicht hält es den Tag dann doch noch und fahre dann mal nicht noch den Umweg, um jetzt da noch irgendwas zu besorgen und hier, sondern dann lieber mal auf direktem Weg nach Hause.
Solltet ihr jemanden kennen, der so richtig krass sein Verhalten umgestellt hat und jetzt den Weg nach Düsseldorf immer mit dem Fahrrad fährt oder so? Sagt uns doch einfach mal Bescheid, dann können wir da gerne einen Artikel drüber machen. Laura, habe ich noch was vergessen?
Ich gucke gerade mal auf meine Karte hier, aber ich glaube, das war es eigentlich. Also wie gesagt, die meisten Dienste haben gesagt, das wird erst zum Problem, wenn es auch wirklich langfristig so bleibt. Und bis dahin muss man es eben selber tragen.
Alles klar, danke für deinen Besuch. Dann kann ich jetzt den Schreibtisch wieder hochfahren.
Dankeschön.
Gerade als Laura da war, musste ich den Tisch einmal runterfahren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Lars Biermann ist im Studio. Hallo.
Ist der Tisch auf Anschlag?
Der Tisch ist auf Anschlag gestellt. Lars Biermann ist bekannt nicht nur als körperlicher Gigant, sondern auch als gigantischer Kenner des Kastrop-Rauxeler Fußballs. Herzlich willkommen.
Du bist ein Connoisseur im Mikrofon-Thebe. Hi.
So, letzte Woche haben wir schon über einen Trainer, naja, nicht Wechsel, aber doch Rücktritt gesprochen, weil der Kollege zu Schalke unbedingt wechseln wollte. Also die Entscheidung kann man ja auch bewerten, wie man will.
Du als Kölner jetzt.
Ja, und auch heute geht es wieder um einen Trainerrücktritt, kann man das so sagen?
In dem Fall kann man es einfach genauso wieder sagen. Ja, diesmal zwei Klassen tiefer, nicht in der Bezirksliga, sondern in der Kreisliga B. Nämlich beim SC Viktoria Eckern ist Spielertrainer Marc Olszewski von seinem Amt zurückgetreten am, was war es, gestern? Ja, Mittwoch, ne? Ja. Mittwochmorgen. Genau.
Warum?
Ja, es ist so ein bisschen der Höhepunkt von Entwicklung der letzten Wochen, Monate, wie auch immer. Man muss für den Hintergrund verstehen, Viktoria Eckern spielt mit zwei Mannschaften in der Kreisliga B. Eine spielt in der Kreisliga B1, eine spielt in der Kreisliga B2. Die erste und zweite Mannschaft entsprechend. Und beide Teams haben irgendwie oben mitgespielt, aber halt nicht ganz oben. Etwa so P3, Platz 2, Platz 3 so. Und irgendwann kam so die Diskussion auf, legen wir die beiden Teams zusammen. Also machen wir aus zwei guten Mannschaften eine sehr gute Mannschaft. Das war so ein bisschen die Idee. Hat man sich dann irgendwie nach ein bisschen Diskussionszeit und so dazu entschieden, das im Sommer zu machen. Aber nicht jetzt im Laufe der Saison. Dann gab es Sonntag für das Team von Marc Olszewski eine deutliche 0-7-Klatsche gegen Westfalia Herne 2. Danach sagte er schon, er wünscht sich jetzt endlich diese Zusammenlegung. Die gibt's jetzt auch, allerdings ohne Marc. Also ich habe mit Oleg dann gesprochen nach seinem Rücktritt und er sagte, er kann das gerade einfach alles nicht mehr. Also ihm ist das zu anstrengend, ihm hat das irgendwie die letzte Zeit Energie genommen und er hat auch irgendwie keinen Spaß mehr gehabt, da mit der ersten Mannschaft zu arbeiten. Er sagt, zwischen ihm und Verein ist alles in Ordnung. Er versteht sich auch mit dem Vorsitzenden Diakonisch, der dann im Text zu Wort kam, auch immer weiterhin super, auch mit den anderen Vorstandsmitgliedern. Allerdings irgendwie hat es mit der Mannschaft und ihm nicht mehr gepasst.
Das ist ja nicht irgendein Mann, von dem wir da reden, ne? Welche Rolle hat der so im Verein?
Ja, in Eckern selbst ist er halt der Trainer der ersten Mannschaft gewesen, aber ich sag mal, im Gesamtkosmos Kassel-Roxler Amateurfußball ist Oleg schon vielleicht der bekannteste Fußballer oder der, den die meisten kennen oder einer der größten Namen. Er spielt jetzt mit 42 Jahre ist er, glaube ich, mit da. Mittlerweile spielt er immer noch. Mhm. Also der hat schon richtig viel erlebt, der hat richtig viele Geschichten zu erzählen und ist immer noch ein guter Fußballer.
Könnte man ja jetzt drüber nachdenken, wenn du sagst, er ist 40, ob man dann die Schuhe an den Nagel hängt oder so. Weißt du da genaues drüber, ob wir den nochmal sehen werden?
Ich glaube, diese Gedanken werden bei Oleg gefühlt nicht vom 50. Geburtstag kommen. Der Mann lebt Fußball, der liebt Fußball. Er hat selber zu mir gesagt, weil seine Begründung war ja, er hat gerade einfach keine Lust auf, er braucht mal so eine Pause vom Fußball.
Oh, das kennen wir, glaube ich, alle, ne?
Ja, genau. Und dann aber sagte, unterbrach sich dann irgendwie quasi selber und sagte, hey, das kenne ich von mir eigentlich überhaupt nicht. Das ist total untypisch für mich. Das habe ich gefühlt noch nie gehabt, dass ich da mal Abstand brauche. Deswegen sagte er auch, vielleicht steht er in 3 Wochen auf und sagt, ey, ich vermisse den Ball. Und dann würden ihm tatsächlich bei Eckern auch wieder alle Türen aufstehen, als Spieler zurückzukehren, nicht mehr als Trainer. Das möchte er ja auch gar nicht, möchte nicht mehr Spielertrainer sein. Und über den Sommer hinaus sagte er, also er wird auf jeden Fall weiter Fußball spielen, das steht fest. Wo ist dann halt die Frage? Er sagt, Eckern ist möglich. Er sagt, auch woanders ist möglich. Das muss er sich dann angucken. Aber vielleicht sehen wir ihn ja sogar in dieser Saison noch.
Gut, jetzt haben die zwei Mannschaften, hast du gerade gesagt, in Eckern und eine ohne Trainer, die wollen vielleicht zusammenlegen. Jetzt bringen die wahrscheinlich noch die Saison zu Ende, ne? Aber was glaubst du dann, wie das da weitergeht?
Also sie haben auf jeden Fall 3 Mannschaften sogar. Die Lösung sieht entsprechend aus, also jetzt werden die Mannschaften insoweit zusammengelegt, dass man eine schlagkräftige erste Mannschaft hat, die wird trainiert von Christopher Kessen, Dennis Wundrock und Kevin Sikora, so als drei Gestirn, sagt man, glaube ich. Kessen und Wundrock waren vorher die Trainer der zweiten, also der nominell zweiten Mannschaft in der B2. Kevin Sikora hat, glaube ich, Marc Olszewski so ein bisschen unterstützt. Genau, da wird jetzt quasi aufgefüllt. Und mit so manchen Spielern der zweiten und vor allem auch mit der tatkräftigen Unterstützung der dritten Mannschaft hält man irgendwie den Spielbetrieb der zweiten und dritten noch am Laufen. Bei der dritten Mannschaft ist Willi Henseleit Trainer. Da teilt man sich jetzt auf und bringt irgendwie diese drei Mannschaften über die Ziellinie in der Saison. Natürlich mit klarem Fokus, schlagkräftige Erste. Wir wissen nämlich nicht genau, wie die Aufstiegsmodalitäten aussehen werden. Also auch wenn sie jetzt gerade so ein bisschen ihre beste Position, die sie je hatten in der Saison, das war mal rund um Platz 2, Platz 1 so ein bisschen verloren haben, ist durchaus denkbar, dass auch die Zweiten aufsteigen werden durch das ganze Chaos in der Kreisliga A. Wer weiß, wie viele am Ende wirklich aufsteigen, wer weiß, wer verzichtet. Das ist leider im Kreis Herne, in den Kreisligen, ein Hin und Her in den letzten Jahren. Abgeschrieben wird die Saison auf jeden Fall noch nicht.
Jetzt hast du noch ein zweites Thema bearbeitet, das mir sehr ins Auge gestochen ist. Und zwar hatte ein Talent aus Castrop-Rauxel einen Preis abgeräumt. Der ist echt nicht ohne. Und zu den vorherigen Preisträgern zählte unter anderem Leon Goretzka. Also wenn der auf den in den Fußstapfen weiter marschiert, dann können wir da noch einiges erwarten. Um wen geht es denn?
Ja, er ist ja quasi, ohne dass er je hier war, schon fast Ehrengast des Podcasts. Lasse Isbruch, wir haben schon ganz oft über ihn gesprochen.
Einladung ist raus.
Ja, komm vorbei, gerne. Also gerade auch mit Tobi schon irgendwie häufiger über ihn gesprochen. Ja, und jetzt ist er wieder da und hat ein quasi fulminantes Comeback hingelegt. Fiel zuletzt länger verletzt aus. Echt schade, weil sein Aufstieg ja schon wirklich echt kometenhaft war, den er jetzt
hingelegt hat. Was hat er denn?
Boah, gute Frage. Jetzt hat er nichts mehr.
Also ist der öfter verletzt?
Ihm geht's wieder besser. Ich glaube, wenn ich das so richtig verstanden habe, war das jetzt so die erste große Verletzung. Mhm. Also toi, toi, toi.
Ist ja immer so die Frage bei talentierten Fußballern, wie verletzungsfrei kommt man da durch? Ne? Also Paradebeispiel Kingsley Coman. Jedes Mal, wenn der spielt, dribbelt er da alle auseinander. Aber leider ist er auch in jedem dritten Spiel nach seinem Comeback ist dann schon wieder Sense, ne?
Ja. Ja, es sind ja auch ein bisschen die körperlichen Voraussetzungen, ne? Also ich habe Lasse jetzt persönlich noch nie getroffen oder spielen sehen, aber allerdings so den Eindruck, den ich von den Fotos habe, die wir immer wieder von ihm zugeschickt bekommen, vom VfL Bochum oder die halt auch einfach so zur Verfügung stehen vom DFB, wo er ist ja auch U17-Nationalspieler, macht er mir einen relativ kräftigen Eindruck. Also ich bin da eigentlich optimistisch, solche Spieler sind ja eher nicht so oft verletzt, wenn sie wirklich so kräftig sind. Ja.
Jetzt haben wir gar nicht gesagt, welchen Preis er überhaupt gewonnen hat.
Ne? Genau, da wollte ich jetzt drauf zurückkommen, nämlich jetzt ist er wieder da, konnte wieder spielen in der DFB-Nachwuchsliga, konnte glaube ich bei einer deutlichen Klatsche gegen deine Kölner nicht viel anrichten, die sind ja amtierender U19-Deutscher Meister, da kann man mal verlieren, allerdings.
Die Geißböcke schwärmen aus, das ist mein Lieblingsradio-Moderator-Spruch der letzten Monate.
Genau, und da kam er zurück aufs Spielfeld und gewann. Nicht deswegen, aber wegen seines Gesamtwerkes der letzten Jahre die Auszeichnung als Bochums Jugendsportler des Jahres. Genau, wie du schon gesagt hast, ein Preis, den gerade im Fußballkosmos schon mal Leon Goretzka gewonnen hat. Den kennen ja wahrscheinlich die meisten Nationalspieler damals auch ist Bochumer Junge damals beim VfL Bochum groß rausgekommen, bei Schalke noch größer rausgekommen und beim FC Bayern seinen Peak erlebt. Also
legendäre Aufnahmen zeigten ihn ja neulich beim DFB-Pokalspiel, glaube ich, von Bochum oder so. Oder Relegationsspiel, glaube ich, gegen Düsseldorf auf der Tribüne. Ja. Noch mit Fanschall. Nicht und, von Schalke, sondern von Bochum, ich sag ja nur.
Ja, und im Bochumer Regenbogen-Trikot, was echt legendär ist, mit Faber-Werbung vorne drauf. Das würde ich auch als Schalke anziehen, tatsächlich. Ist cool.
So, Lasse ist 17, spielt jetzt bei der U19 mit, ne?
Ja.
Okay.
Also spricht für ihn. Dieser Aufstieg war wirklich überragend. Blutet mir ein bisschen das Herz zu sagen, so ein bisschen auf Schalke wurde er aussortiert. Nahm dann den in Anführungszeichen Umweg über die immer noch bärenstarke Jugendabteilung des VfB Waltrop. Und da ging es per Express zum VfL Bochum, wo er sich einfach so durch die Mannschaften gepflügt hat in den letzten Jahren als Stammspieler dann. Und jetzt gerade auch
schon die ersten Nationalspiele gemacht. Ne?
Genau, für die U17-Nationalmannschaft.
Sehr, sehr geil.
Da hat er durch seine Verletzung dann leider die WM verpasst. Wahrscheinlich wäre er dabei gewesen. Und du hast gesagt, er ist jetzt noch 17. Er hat vor ein paar Monaten einen Vertrag unterschrieben, der an seinem 18. Geburtstag automatisch zum Profivertrag wird. Also, und das hat er, glaube ich, auch gesagt in unserem Text, angesprochen darauf, dass Leon Goretzka auch mal diesen Preis gewonnen hat. Sein Traum ist es, mal im Ruhrstadion zu stehen.
Und dann werden da so Leute wie wir irgendwo irgendwo stehen und in der Kurve stehen und sagen, Lasse, das ist ja der Kastropper.
Also, ja, die Kastrop-Bochum-Pipeline, die ist nicht, also die kommt nicht von ungefähr. Gökhan Gül, jetzt in Saudi-Arabien, aber damals auch in der Bochumer Jugend ganz, ganz großes Talent gewesen und ist seinen Weg gegangen, haben wir auch drüber gesprochen hier im Podcast, hat gegen Cristiano Ronaldo gespielt, also
jo. Mal sehen. Wo die Reise noch hingeht, werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Lars, vielen Dank für deinen Besuch im Podcast.
Sehr gerne.
Und ich fahre den Tisch wieder runter. Eine Nachricht habe ich noch, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar richtet die sich an alle Fans von Kastrop kocht über. 2026 gibt es erstmals eine offizielle Aftershow-Party in der Europahalle. Und zwar nach dem Eröffnungstag der White Night. Ab 22.30 Uhr ungefähr fahren Shuttlebusse vom Münsterplatz bis zur Europahalle voraussichtlich, auch wenn die Shuttles jetzt noch so ein bisschen geklärt werden müssen, aber das ist schon mal der grobe Plan. Und da soll dann weitergefeiert werden. Man darf ja auf dem Marktplatz nicht bis in die Puppen da Party machen, weil ganz viele Leute drumherum wohnen und man da ja bestimmte Lärmschutzbedingungen einhalten muss. Das wird ja auch wieder richtig, richtig laut. Also wer letztes Jahr bei der White Night war, der weiß, wovon ich spreche. Und die DJs, die beim Eröffnungstag auftreten, das sind Rizzy, Salvatore Mancuso und DJ Mogwai, die kommen einfach auch mit in die Europahalle und legen da wieder auf. Der Ticketverkauf startet heute, am Freitag, dem 20. März. Ich weiß nicht genau, um wie viel Uhr. Leon Philipp hat aber das angekündigt, dass es am Freitag losgeht. Also einfach schon mal reinschauen und sonst später nochmal gucken. 7 € kostet das Early Bird Ticket nur für den Marktplatz. Es gibt dann aber auch ein Kombi-Ticket für gerade 17 €. Die Preiskategorien werden dann mit der Zeit ein bisschen teurer. Aber Leon Philipp, der ja Veranstalter von CKÜ und auch dem Weihnachtsdorf ist, sagt, dass er findet, dass das alles völlig im Rahmen ist, gerade wenn man das vergleicht mit der Clublandschaft, die es in der Umgebung so gibt, ist man da eigentlich noch relativ günstig dabei. Und er hofft natürlich, dass möglichst viele Leute Bock haben, nach der CKÜ-Party einfach noch weiter zu feiern. Die Nachfrage danach sei relativ groß, sagt auch Steven Wels, der ist ja Eventmanager vom Stadtmarketing und hat früher die Aftershow-Partys auch selber im Parkbad Süd organisiert. Wenn also einer weiß, wie das geht, dann Steven Wels. Und dieses Team kümmert sich jetzt um alle Vorbereitungen. Es soll auch eigene Tickets nur für die Aftershow-Party geben. Die sind jetzt im Online-Shop, wo ich geguckt habe, noch nicht verfügbar gewesen. Aber auch das soll möglich sein. CKÜ startet am 3. Juni und dauert dann das ganze Wochenende. Nur der erste Tag ist mit Eintritt. Sonst kommt man weiterhin kostenlos dahin. Alle Informationen gibt's in unserem Artikel zu dieser Veranstaltung. Da gibt's dann auch ein Videogespräch mit Leon Philipp, wo er aus seiner Sicht erklärt, wie er sich diese Party idealerweise vorstellt. Er sagt aber auch, dass man bei der Premiere jetzt noch nicht erwarten kann, dass die Europahalle, die ja 2500 Plätze ungefähr hat ohne Stühle, die dann komplett voll kriegt. Die Vorfreude steigt also und auch wenn die Trattoria Puglia ja dieses Jahr nicht dabei sein wird, wird das gastronomische Angebot auf dem Marktplatz bestimmt wieder sehr, sehr knusprig sein. Wenn ihr euch für unsere ganze Berichterstattung zu CKÜ, aber auch für alle anderen Themen in Kastrop-Rauxel, wir geben im Podcast ja immer nur einen kleinen Überblick über ein paar Sachen, die passiert sind, dann braucht ihr ein RN-Plus-Abo. Das gibt es im Moment für 1 € für Neukunden für die ersten 6 Monate. Und man sollte sich das mal überlegen, ob man das nicht mal ausprobieren möchte, wenn man sich für diese schöne Stadt interessiert. Ich würde mich da sehr freuen. Grüße nochmal an Foodie Röller. Ich glaube, ich weiß jetzt, an wen er mich erinnert. An einen Mann mit einem sehr, sehr seltenen Namen, glaube ich. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Glück auf.
Podcast, der Podcast für Kastrop-Rauxel.